DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit Matthias Klaus. Seit dem 28. Juni 2025 ist es endlich in Kraft, das lange erwartete Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Damit wird zum ersten Mal in Deutschland auch die Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichtet. Allerdings nicht in allen Bereichen, im Wesentlichen im elektronischen. Für wen dieses Gesetz gut ist, wen es zu was verpflichtet, wer vom Gesetz ausgenommen ist und wie ich als verbrauchender Mensch dieses Gesetz für mich nutzen kann, davon handelt unsere heutige DVBS-Podcast-Folge. Dazu habe ich gesprochen mit Sven Niklas von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Herr Niklas, was ist Ihr Job bei der Bundesfachstelle?
Ja, schönen guten Tag erstmal, danke für die Einladung für das Gespräch. Mein Job bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit trägt aktuell den Titel Referent für digitale Barrierefreiheit und barrierefreie Kommunikation. Das ist ein sehr, sehr langer Titel. Von Hause aus bin ich eigentlich als Jurist tätig gewesen in der Bundesfachstelle Barrierefreiheit und habe dann noch berufsbegleitend damals noch einen Master in barrierefreier Kommunikation abgeschlossen, weil mich dieses Thema interessiert und bin tatsächlich aktuell zuständig unter anderem eben für das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und deswegen führen wir ja auch hier dieses Gespräch.
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist jetzt, glaube ich, so richtig seit Ende Juni gültig. Die Menschen müssen sich seitdem daran halten. Worum geht es bei diesem Gesetz ganz grob? Um welche Bereiche geht es im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz?
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist erstmal ein für uns sehr, sehr spannendes Gesetz, was natürlich aus der europäischen Ebene kommt. Also es ist die Umsetzung einer europäischen Richtlinie, die dafür gesorgt hat, dass der Gesetzgeber sozusagen hier ins nationale Recht ein Gesetz umsetzen muss. Und es trägt eben diesen vielleicht etwas sperrigen Namen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was tatsächlich zum ersten Mal, also zumindest in der Geschichte, seit wir bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit aktiv sind, die Privatwirtschaft verpflichtet, Vorgaben der Barrierefreiheit einzuhalten. Das heißt, es geht ganz konkret um Bereiche, dass bestimmte Produkte und Dienstleistungen, vor allem eben im digitalen Bereich, zukünftig beziehungsweise jetzt nach dem Stichtag dann in Zukunft gerichtet barrierefrei sein müssen. Dafür gibt es dann verschiedene Mechanismen, dafür gibt es dann einen Bereich, der das sozusagen reguliert. Es gibt jemanden, der dazu berät, es gibt jemanden, der das durchsetzen soll. Und diese ganzen Mechanismen wurden sozusagen in dieses Gesetz gemeinsam hineingeschrieben, sodass die Bürgerinnen und Bürger, die auf Barrierefreiheit tatsächlich auch angewiesen sind, jetzt eben eine rechtliche Möglichkeit haben, zumindest für diesen Bereich der Produkte und Dienstleistungen darauf zurückzugreifen.
Reden wir doch mal aus nutzenden Sicht. Welche Bereiche sind das?
Wir sind im Bereich der Produkte und Dienstleistungen. Das sind ganz klassische Alltagsgegenstände, zum Beispiel, die jeder von uns benutzt. Das beginnt mit den Computern, den Notebooks, Tablets, Smartphones, Mobiltelefone. Wir haben Geldautomaten. Ja, da bin ich immer so hin und her gerissen beim Geldautomaten. Ich weiß, die sind hier in Deutschland noch sehr, sehr wichtig. Aber wer schon mal den Weg ins europäische Ausland unternommen hat, wird feststellen, dass Geldautomaten in anderen Ländern nicht mehr ganz so eine große Rolle spielen. Aber es ist nach wie vor ein großer Bestandteil. Deswegen sind die Geldautomaten auch nach wie vor sehr, sehr wichtig. Es sind Fahrausweis- und Check-in-Automaten. Dann sind es vor allem auch Fernsehgeräte mit Internetzugang, sogenannte Smart-TVs. Auch ganz spannend, habe ich mir übrigens tatsächlich privat jetzt auch letztens einzugelegt, die sogenannten E-Book-Reader und der ganz, ganz klassische Router. Das sind so die Produkte, die im Katalog des BFSG tatsächlich auch drin enthalten sind. Dann kommen wir mal zu dem Bereich der Dienstleistungen. Da wird es ein bisschen spannender noch, weil es ein bisschen ein weiterer Bereich ist. Und da wird sicherlich auch in Zukunft sehr viel mehr sozusagen Spielraum bestehen, darüber zu diskutieren, irgendwie das Gesetz auszulegen und zu schauen, inwiefern können wir diese ganzen Bereiche der Dienstleistungen eben auch barrierefrei gestalten. Dann geht es ganz klassisch los mit den Telefondiensten, die E-Books. Da geht es also nicht um den E-Book-Reader, nicht das Hardware-Gerät, sondern tatsächlich das klassische E-Book, was dann eben rezipiert werden kann von den Konsumentinnen und Konsumenten. Das sind E-Mail-Dienste, Messenger-Dienste und eben auch Dienstleistungen, die auf Mobilgeräten angeboten werden, inklusive dann auch den dazugehörigen Apps. Dann kommt ein Bereich, der ist sehr, sehr spannend, ist der Bereich der Bankdienstleistungen. Das halte ich für tatsächlich essentiell, vielleicht auch schon lange überfällig, dass dieser Bereich natürlich barrierefrei sein muss. Dann alles, was den Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs betrifft. Das klingt jetzt erstmal sehr juristisch, elektronischer Geschäftsverkehr. Damit ist tatsächlich am Ende der ganz klassische Onlinehandel, also der E-Commerce-Bereich gemeint. Ja, dazu haben wir dann auch noch den Bereich der Personenbeförderungsdienste, die dann ebenfalls auch unter den Katalog des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes fallen.
Gehen wir doch mal ein bisschen einzeln. Also, dass man einen Bankautomaten barrierefrei machen sollte, kann man sich vorstellen. Da gibt es ja diese Kopfhörerbuchsen zum Beispiel oder es gibt vielleicht eine passende Schriftgröße und all solche Sachen. Im Internet ist es ja schon schwieriger. Wann muss eine Internetseite barrierefrei sein? Immer wenn da etwas verkauft wird oder schon vorher? Ich habe mal so einen Fall gehört, wo es darum ging, immer sobald man einen Termin bucht, ist es eigentlich schon Geschäftsverkehr. Wie sieht es da aus?
Das ist eine spannende juristische Frage. Vor allem, da werden sich auch noch viele Kolleginnen und Kollegen der Rechtsberatung befassen mit diesem Thema. Ich finde es übrigens positiv, wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass wir tatsächlich auch zum ersten Mal juristisch über das Thema Barrierefreiheit in Zukunft vielleicht sogar auch mal streiten werden. Das ist gar nicht so schlecht für dieses Thema, weil es eben dann auch vorangetrieben werden kann. Früher war es immer so, man hat Barrierefreiheit eingefordert, konnte aber eben tatsächlich rein rechtlich nicht so richtig das Thema greifen. Ja, es war nie so richtig verankert, man hatte nicht so richtig die Spezialgesetze dafür. Es gab immer Regelungen für den, gerade für den öffentlichen Bereich, also alles, was die Träger öffentlicher Gewalt, öffentliche Stellen angeht. Da gab es eine ganze Reihe von Regelungen, aber jetzt haben sie ja auch eine konkrete Frage gestellt, dem Bereich des Online-Shops zum Beispiel. Das ist in dem Gesetz so, dass tatsächlich die Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr zukünftig, also ich zitiere sozusagen nochmal aus dem Gesetz, barrierefrei gestaltet sein müssen, also barrierefrei sein müssen. Und hier ist es so, dass und das ist vielleicht etwas, was handwerklich schwer zu durchdringen ist, aber es hat sicherlich auch was mit Regelungsinhalten und Kompetenzen zu tun, dass der Bereich des Online-Shops, nachdem Sie gefragt haben, alles, was sozusagen für den Verbraucher notwendig ist, um einen Kauf online zu tätigen, diese ganzen Bereiche müssen barrierefrei sein. Das ist relativ viel, weil letztendlich geht es eher dann nur noch darum, welche Bereiche werden denn eigentlich ausgeschlossen. Und es geht am Ende des Tages tatsächlich darum, immer wenn ich einen Verbrauchervertrag habe, der zustande kommen kann, dann haben wir genau diese ganze Palette, die dazu führt, dass am Ende dieser ganze Ablauf, das heißt also, ich gehe auf eine Website, keine Ahnung, ein großer Online-Shop, will mir da irgendwie Informationen von den einzelnen Produkten erstmal genauer irgendwie das alles betrachten oder möchte mich darüber informieren, dann kann ich das vielleicht in dem Online-Shop dann auch in irgendeinen Warenkorb reinlegen, da gibt es vielleicht noch weitere Informationen und Regelungen, die da interessant sein könnten und dann komme ich eben tatsächlich bis zu diesem Bereich, wo ich dann am Ende sage, okay, ich möchte dieses Produkt kaufen. Und dieser ganze Bereich, das war früher nicht geregelt, das heißt, wenn Sie Glück hatten und der Online-Händler einen guten Dienstleister hatte, der für ihn die Website vielleicht aufgesetzt hat, dann wurde die Barrierefreiheit dort schon mitgedacht. Aber wenn das sozusagen klassische Baukastenmodelle, der vielleicht aus der älteren Zeit sind, dann kann es durchaus gewesen sein, dass sie nicht mal Alternativtext als Information von den hinterlegten Bildern zum Beispiel bekommen haben. Das heißt also, sie haben dann sich durch einen Online-Shop geklickt und wussten gar nicht ganz genau, wo bewege ich mich da eigentlich gerade? Bin ich überhaupt in der Lage, durch diesen Online-Shop durchzunavigieren? Bekomme ich alle essentiellen Informationen eigentlich mitgeteilt? Gibt ja auch immer mal wieder so Informationen zum Vertrag, die vielleicht auch nicht unwesentlich sind, ne? Zum Beispiel Informationen wie kann bezahlt werden, muss ich das mit meinen persönlichen Daten machen, gibt es einen Bezahlmodus, also sowas ähnliches wie diese ganzen Bezahlservice, ich will jetzt keinen Dienstleister nennen an der Stelle, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine in diesem Bereich. Und diese ganzen Sachen sind tatsächlich inzwischen für die Zukunft mit dem BFSG tatsächlich so geregelt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, die auf solche Dienstleistungen zurückgreifen, dann eben auf barrierefreie Dienstleistungen zurückgreifen werden.
Immer wenn irgendwie Geld die Hände wechselt sozusagen.
Ja, ich darf noch eine Ergänzung kurz machen, ja, wenn Sie mir das erlauben.
Natürlich.
Es geht sozusagen nicht nur darum, dass der Verbrauchervertrag am Ende zustande kommt. Im Gesetz selbst steht sogar drin, in Anbahnung eines Verbrauchervertrages. Das heißt also, dass Sie die Möglichkeit bekommen, sich als Verbraucher zu informieren. Das könnte durchaus eben auch schon der Indikator dafür sein. Und das ist eben im Gesetz so formuliert. Und das ist für uns deshalb ganz spannend, weil das eben einen sehr, sehr weiten Bereich hat. Aber wenn man es runterbrechen will, das war ja gerade Ihre Essenz, die Sie versucht haben, aus meinem langen Monolog herauszuziehen, dann ja, tatsächlich, wenn es am Ende quasi um den ganzen Bereich geht, ich möchte etwas kaufen, ich möchte etwas bezahlen, dann wird es in der Regel zukünftig eben die Regelung der Barrierefreiheit geben, die zu beachten sind.
Wenn ich sie jetzt mal wörtlich nehme, Anbahnung, das ist ja im Prinzip schon die Werbung.
Das ist letztendlich so. Ich habe auch da kann ich aus eigener Erfahrung im Sinne von, wie wir das inhaltlich fachlich bei uns besprechen, immer wieder sagen, ich habe mich sehr häufig darüber geärgert, dass zum Beispiel Werbung im Fernsehen und im Kino oder auch bei, keine Ahnung, Online-Streaming-Angeboten nicht barrierefrei ist. Weil ich dachte, warum muss ich jetzt mir die ganze Zeit vielleicht Werbung ansehen, die ich vielleicht auch gar nicht sehen möchte? Ja. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Also in dem Fall könnte es tatsächlich sein, dass die Werbung damit reinfällt. Man muss sich dann nur genau anschauen, in welchem Kontext wird die Werbung sozusagen geschaltet. Also es reicht nicht aus, einfach irgendwo eine Werbereklame, sage ich jetzt mal, im Internet zu haben, also eine Werbeseite, die dann irgendwie dort aufploppt, sondern von dieser Seite aus muss es dann eben auch eine Verbindung zu diesem Bereich geben, wo ich dann diesen Verbrauchervertrag abschließen könnte. Also es muss quasi eine Art, ich sage jetzt mal, eine Verlinkung zum Beispiel geben. Und das ist dann dieser gesamte Bereich. Und dann in der Tat muss das Ganze barrierefrei gestaltet sein.
Lässt sich denn sehr deutlich sagen, was definitiv mit diesem Gesetz nicht gemeint ist, wo man es vielleicht glaubt?
Ich glaube, dass viele verunsichert waren am Anfang oder erfreut, je nachdem sozusagen, in welche Richtung man das Thema auslegen wollte, dass sie gesagt haben, jetzt muss es vollumfänglich barrierefrei sein. Das wäre sehr wünschenswert, sage ich ganz klar, würde ich auch immer wieder in Gesprächen, wenn man mich fragt, was kann man quasi noch verbessern an diesem Gesetz, würde ich den Katalog viel breiter fassen. Aber sie konnten ja schon so ein bisschen raushören an den Dingen, die ich so ein bisschen aufgezählt habe, dass dieser Katalog beschränkt ist auf sehr viele, vor allem digitale Inhalte oder eben auch auf digitale Produkte, ja, Computer, Notebooks, Smartphones. Es geht wirklich darum, den digitalen Raum barrierefrei zu gestalten. Was also gar nicht so großartig umfasst ist, ist natürlich die analoge Welt, ne? Also alles, was sozusagen im Bereich von stationären, genau, weiße Ware, sagt man, glaube ich, in der klassischen, ne? Da würde ich mir wünschen, dass man da den Mut gehabt hätte, auch diesen Bereich schon gleich mit zu regeln. Na klar kann man da irgendwie argumentieren, das eine und das andere. Das ist aber dann eine juristische Debatte, die man sozusagen hinter Argumenten führen muss oder mit Argumenten führen muss. Aber das ist eben gerade explizit von dem Gesetz erstmal nicht geregelt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Regelungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit sich auch weitere Produkte und Dienstleistungen erstrecken werden. Aber aktuell ist eben tatsächlich genau dieser Bereich, alles was E-Commerce und digitale Umgebungen angeht, erstmal der Kern dieser Gesetzgebung gewesen.
Machen wir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe neulich die Krankenkasse gewechselt und wollte mich natürlich auf die Höhe der Zeit bringen mit der Kommunikation mit der Krankenkasse per App. Mhm. Erste Frage, ist eine Krankenkasse überhaupt Barrierefreiheitsstärkungsgesetz oder ist das ein anderes Gesetz? Gilt das als öffentliche Stelle? Zweite Frage, wenn die dann einen Dienstleister benutzen, um mich zu verifizieren, wie zum Beispiel NECT oder ähnliche, wo man dann Selfies machen muss und den Ausweis hinhalten und solche Sachen. Und diese Dienstleister weigern sich, mit blinden Menschen überhaupt zu arbeiten, weil die das ja alles nicht sehen. Dann habe ich ein Problem, was ich so erstmal nur mit gutem Zureden bei der Krankenkasse lösen konnte. Aber das ist nicht barrierefrei. Fällt das unter dieses Gesetz, ja oder nein? Wissen Sie das?
Die Antwort kann ich Ihnen geben. Tatsächlich ist jetzt die klassische Juristenantwort. Es kommt ein bisschen drauf an. Grundsätzlich ist es so, dass eine Krankenkasse nicht unter das BFSG fällt. Also Vorgaben der Krankenkassen fallen eigentlich eher unter die öffentlichen Stellen.
Also jetzt BGG.
Genau, es wäre eher das BGG oder das Landesbehindertengleichstellungsgesetz des jeweiligen Landes, wenn es eine spezifische Krankenkasse ist, die es vielleicht nur in einem Bundesland gibt, also die quasi nur dort agiert, weil es irgendwie eine spezielle räumliche Bindung gibt oder so. Das sind sozusagen die Vorgaben, die dort mehr einhalten. Jetzt haben Sie aber, das haben Sie ja sicherlich auch gut recherchiert, weil Sie es ja auch selbst einmal miterlebt haben. Ich kenne vergleichbare Beispiele im Bereich der Banken zum Beispiel, die fallen wiederum unter das BFSG. Bei Banken gibt es diesen Verifizierungsprozess eben genauso, wo ich dann mit meinem Personalausweis, glaube ich, von meinem Laptop sitze und dann sagt mir irgendein Dienstleister, ähnlich wie Sie das gerade geschildert haben, bitte den Personalausweis einmal drehen, sagen Sie mir irgendwie den dritten Buchstaben Ihres Vornamens. Also für viele vielleicht auch ein unangenehmer Prozess der Verifizierung. Und tatsächlich ist es so, dass in diesem Bereich eine alternative Möglichkeit gegeben sein muss. Es ist sehr mühselig und es ist sehr misslich, dass es keine digitale Alternative ist. In der Regel wird es, glaube ich, im Bereich der Banken so gelöst, dass dann die Person zu irgendeiner Postfiliale oder zu einer deutschen Postbankfiliale gehen kann.
So es sie denn noch gibt.
Genau, da sprechen Sie mir aus der Seele und dann dort irgendwie ein Formular ausfüllen muss. Da wird dann der Ausweis quasi einmal kopiert oder sich angeschaut und dann kann man sich darüber verifizieren. Es ist auch ein sehr umständliches Verfahren inzwischen. Das ist sozusagen aber ein Weg, der auch mit der Bankenwirtschaft besprochen wurde. Also da gibt es tatsächlich auch Gespräche in diesem Bereich. Ob diese Gespräche auch die Krankenkassen schon erreicht hat, da bin ich mir nicht so sicher, weil die eben über andere Regelungen verpflichtet sind, aber die tatsächlich dann auch dazu führen könnten, dass Krankenkassen in diesem Bereich zukünftig auch eine andere Herangehensweise an die digitale Barrierefreiheit wählen müssen. Aber man muss eben auf andere Gesetze zurückgreifen, die wiederum aber alle dann auf die vergleichbaren technischen Normen zurückgreifen. Also es ist nicht so, dass quasi eine barrierefreie Website für eine öffentliche Stelle auf ein anderes technisches Regelwerk zurückgreift als die Privatwirtschaft. Und da haben wir dann wieder diese Schnittmenge. Und was Sie aber noch gesagt haben, das ist eine juristisch spannende Konstellation. Der Dienstleister wiederum, der mit der Krankenkasse den Dienstleistungsvertrag hat, diese Dienstleistung für die zu erbringen, da könnte man sogar prüfen, ob dort eben Dienstleistungen quasi anwendbar sind, die unter das BFSG irgendwie fallen können. Aber das wäre dann nur in dem Verhältnis Krankenkasse zu diesem Dienstleister, weil das ein privatrechtliches Verhältnis ist. Und dann müsste man eben schauen, ist die Krankenkasse in dem Moment ein Verbraucher? Ja, wird wahrscheinlich schwer zu argumentieren sein, aber irgendeinen Kollegen oder irgendeine Kollegin werden Sie finden aus der Rechtsberatung, der sagt, ja wunderbar, da ist doch die Krankenkasse quasi als Verbraucherin tätig und dementsprechend könnten wir diese Regelung auch heranziehen. Und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Bewegung in der Szene, aber ich stimme Ihnen zu, es ist eine sehr unschöne Situation, wie man sie aktuell noch vorfindet.
Muss ich noch so einen Abgrenzungsfall nach außen anführen? Sie haben gerade Post gesagt. Ja. Derzeit wird viel über Postautomaten gesprochen. Ja. Fallen die unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz oder unter welches Gesetz fallen die? Ich nehme an, die Post muss diese Dienstleistung barrierefrei anbieten.
Genau, bei der Post ist es ja so, die wurde ja irgendwann mal privatisiert. Inzwischen gibt es ja auch, glaube ich, verschiedene Dienstleister, die Postdienstleistungen anbieten. Also zumindest hier in Berlin, und das ist für mich immer skurril, gibt es ja quasi auch private Postdienstleister, die aber für das Land Berlin die Post austragen. Und die Post wiederum ist ein staatliches Unternehmen. Ich verstehe diese Verbindung immer nicht, weil dann irgendwie immer gesagt wird, naja, die anderen sind halt als günstiger als unser eigenes Unternehmen. Aber das mag eine marktwirtschaftliche Betrachtung sein, die wir hier an der Stelle gar nicht beantworten müssen. Bei der Post ist es in der Tat so, dass ich so in der Konstellation, wie Sie sie jetzt auch genannt haben, eher sozusagen dann die verbraucherrechtlichen Vorschriften des BFSG sehen würde. Also ich sehe quasi die Dienstleistungen, insofern es Dienstleistungen sind, die unter das BFSG subsumiert werden, dann nicht mehr, weil wir haben ja kein Verhältnis Bürger-Staat in dem Moment. Deswegen fällt sozusagen die öffentliche Vorschrift, eigentlich kommt die nicht zum Tragen, sondern tatsächlich werden hier dann auch die Vorschriften des BFSG anwendbar, insofern wir einen Sachverhalt haben, der eben eine solche Situation darstellt. Müsste man sich dann im Einzelfall nochmal genau angucken. Sie hatten jetzt den Postautomaten zum Beispiel genannt. Da müsste man genau schauen, was für Dienstleistungen bietet dieser Automat an, was genau findet dort statt. Aber im Grunde jetzt, ohne es im Detail geprüft zu haben, kann ich tatsächlich sagen, das wären auch Dinge, die unter das BFSG dann fallen.
Seit Ende Juni gilt dieses Gesetz. Haben Sie beobachten können, dass sich seitdem schon etwas geändert hat bei den digitalen Themen, um die es hier geht?
Da kann ich ein ganz klares Ja von mir geben, weil nämlich wir in unserer Vorarbeit, und ich denke, das haben Sie sicherlich auch ein Stück weit mitbekommen, versucht haben, sehr, sehr früh auf die Wirtschaft und die Interessensvertretung in der Wirtschaft zuzugehen. Und wir tatsächlich eine sehr positive Resonanz bekommen haben. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Felder, in denen noch nicht viel passiert ist, aber ich kann sozusagen aus den Beobachtungen, die wir zum Beispiel auch durch so Stichproben, Kontrollen, die wir auch durchaus immer mal wieder durchgeführt haben, um mal zu gucken, wie sieht's denn eigentlich aus auf den einzelnen Websites, kann ich wirklich durch die ganze Bandbreite von Online-Shops angefangen, bis tatsächlich aber auch zu einzelnen Bankseiten und zu einzelnen Websites von Banken sagen, dass dort ganz, ganz vieles neu gestaltet wurde, beziehungsweise, und das fand ich sehr, sehr erfreulich, sogar aktiv darauf hingewiesen wurde, dass die Bank ihre Website neu aufgelegt hat, plus eben auch die Online-App mit dem Hintergrund des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Und da wurde in der Formulierung kein Text geschrieben wie, weil wir jetzt ein neues Gesetz umsetzen müssen, sind wir verpflichtet, Ihnen das jetzt so anzubieten, sondern da stand tatsächlich dann der Servicegedanke im Vordergrund. Da war dann wirklich eine Information ganz am Anfang, Startseite, Sie loggen sich ein auf Ihrem Bankaccount oder in die App, das ist sozusagen analog gewesen jeweils. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass unsere Bank Ihre Servicedienstleistung noch mehr verbessert hat und zukünftig Ihre Dienstleistung barrierefrei erbringt. Also total erfreulich und sogar mit Beispielen und Erklärungen, warum eine Dienstleistung auch durchaus Sinn macht, dass sie an der Stelle jetzt zukünftig zum Beispiel Alternativtext hat oder warum dort Informationen besser ansteuerbar sind, eben auch sowohl über die Tastatur oder über andere Möglichkeiten. Das war tatsächlich sehr, sehr erfreulich. Mir war zum Beispiel nie bewusst, das kann ich als Beispiel mal nennen, dass im Bereich der Summen, also wenn ich in einer Banküberweisung eine Summe eingebe, dass die Seite davor der Person nie vorgelesen hat, an welcher Stelle sie sich sozusagen befindet. Das heißt also, wenn Sie jetzt eine 1.000 eingegeben haben, kann es sein, dass Sie 10 Euro überwiesen haben, weil wir quasi eine 0, also wenn Sie 1.0 eingeben, dann haben Sie 1 Cent, 10 Cent, 1 Euro und 10 Euro. Sozusagen, so hat dieses System gearbeitet. Das wurde der Person aber nicht mitgeteilt. Das musste die Person wissen, dass das dort vorher schon stattgefunden hat. Und ob ich jemandem 10 Euro überweise oder 1.000 Euro überweise, ist jetzt vielleicht kein ganz hochtrabendes Beispiel, aber dass man es so einmal sich so ein bisschen vorstellen kann, das ist schon essentiell an der Stelle als Beispiel.
Reden wir mal über die Marktbeobachtung. Es gibt ja im Gesetz die Installation einer Marktbeobachtungsstelle, die rauskriegen soll, ob das denn auch alles schön umgesetzt wird. Diese Stelle ist, soweit ich weiß, Ende September in Betrieb genommen worden, sitzt irgendwo in Sachsen-Anhalt. Haben Sie mit denen Kontakt? Wissen Sie, was die eigentlich machen?
Die Marktüberwachungsbehörde, die hat, glaube ich, einen ganz sperrigen langen Namen. Deswegen bleiben wir jetzt einfach bei der Marktüberwachungsbehörde an der Stelle. Die hat ihren Sitz in Magdeburg. Wir haben schon sehr, sehr früh Kontakt mit dieser Marktüberwachungsbehörde aufgenommen, weil wir natürlich ein großes Interesse daran haben, das kann ich vielleicht an der Stelle nämlich auch erwähnen, die Marktüberwachungsbehörde ist zuständig für die Kontrolle und Überwachung und auch für die Meldung sozusagen an die Europäische Kommission für die Themen der digitalen Barrierefreiheit. Und wir haben als Bundesfachstelle Barrierefreiheit die Aufgabe, die Kleinstunternehmen zum Thema BFSG zu beraten. Und jetzt ziehe ich die Parallele, warum haben wir so früh schon Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen aufgenommen? Wenn wir ein Unternehmen beraten zum Thema Barrierefreiheit und wir treffen eine Aussage und die Marktüberwachungsbehörde hat aber eine andere Position bei dem Thema, dann wäre das ja überhaupt nicht zielführend. Das heißt also, wir haben schon sehr früh probiert, gemeinsame Positionen festzulegen, einen Austausch durchzuführen, um eben auch zu schauen, dass unsere Aussagen sich weitestgehend auch wirklich mit den Aussagen der Marktüberwachungsbehörde und deren juristischen Feststellungen dann angleichen bzw. identisch sind. Das war ein Bereich, der ganz wichtig ist. Aber weil Ihre Frage ja noch ein Stück weiter darüber hinausgeht, wie tritt diese Marktüberwachungsbehörde eigentlich momentan auf? Also was passiert dort eigentlich ganz genau? Diese Marktüberwachungsbehörde ist eben jetzt erst Ende September mit der letzten Urkunde, die das Ganze, also vom Konstrukt her müssen Sie sich das so vorstellen, die Marktüberwachungsbehörde ist eine gemeinsame Behörde aller 16 Bundesländer. Und jedes Bundesland muss in einem parlamentarischen Verfahren mit einem Ratifizierungsprozess diese Marktüberwachungsbehörde quasi bevollmächtigen, dass sie das machen darf. Da wurden also sozusagen Rechte übertragen von den einzelnen Ländern auf diese Marktüberwachungsbehörde. Und das ist eben erst Ende September erfolgt. Seitdem läuft eben dort der gesamte Personalprozess. Die stellen also Leute ein, fangen an, ihre Struktur aufzubauen. Dann wird die Inneneinrichtung, was weiß ich, was die halt alles eben so brauchen, ihre ganzen Strukturen, das ist alles erst noch im Aufbau. Das ist auch der Grund, warum diese Website von der Marktüberwachungsbehörde tatsächlich noch nicht online ist. Zumindest stand heute Morgen, als ich es nochmal gecheckt habe, war noch keine neue Website online, sondern die befinden sich momentan noch quasi auf so einer Zwischenseite, die vom Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt noch gehostet wird. Aber die werden sozusagen im Hintergrund schon in diesem Prozess tätig und aktiv. Das Wichtigste dort ist vor allem eben, dass sie eine Marktüberwachungsstrategie haben, wo sie dann sich selbst eine Strategie geben, wie sie diesen ganzen Bereich von Produkten und Dienstleistungen zukünftig dann tatsächlich auch kontrollieren und testen werden.
Sie haben gerade davon gesprochen, Kleinstunternehmen. Vielleicht ist es an der Stelle wichtig, nochmal diese Ausnahmen zu erwähnen. Es gibt ja sehr Ausnahmen gerne für Größe von Unternehmen und für Umsätze von Unternehmen. Wie sind die im Moment? Wer muss sich alles an dieses Gesetz nicht halten?
Als wir angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, es muss so 2020, 21, 22 dann gewesen sein, so in diesem Entstehungsprozess des Gesetzes, gibt es ja schon eine ganze Weile. Es ist ja erst nur später in Kraft getreten, aber sozusagen man hätte schon ganz viel sich im Vorfeld an Informationen besorgen können, haben wir uns eben mit diesem Thema Kleinstunternehmen beschäftigt. Und dann haben wir festgestellt, dass in Deutschland die meisten Unternehmen, die es gibt, tatsächlich Kleinstunternehmen sind. Kleinstunternehmen sind nach dem Gesetz, ich versuche mal gerade nochmal schnell parallel den Begriff hier zu sehen und mal zu schauen, dass ich jetzt alle Fakten damit richtig habe, sind am Ende Unternehmen, die weniger als 10 Mitarbeitenden beschäftigen, ja, und vor allem, die einen Jahresumsatz von maximal 2 Millionen Euro haben. Also alles, was unter 2 Millionen Euro ist und unter 10 Beschäftigten, zählt in Deutschland oder europaweit nach dem Gesetz, nach der Richtlinie als Kleinstunternehmen. Für diesen ganzen Bereich, die Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen anbieten oder bringen, die sind von der Umsetzung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes erstmal ausgenommen. Die müssen also keine Barrierefreiheitsvorgaben einhalten. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Die Kleinstunternehmen haben in der Regel nicht die Kapazität oder das Finanzvolumen. Deswegen hat man hier die Grenze von 2 Millionen Euro Jahresumsatz gehabt. Die haben im Zweifel keine eigenen Rechtsberater, sondern die haben vielleicht einen Rechtsanwalt, mit dem sie sich ab und zu austauschen. Die haben vielleicht keine eigene IT-Abteilung, sondern machen das alles selbst. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund, warum man gesagt hat, okay, die nehmen wir erstmal aus. Aber was wir und warum wir diesen Beratungsauftrag haben für Kleinstunternehmen als Ziel gesehen haben an der Stelle ist Folgendes. Wir haben gesagt, ein Kleinstunternehmen sollte in der Regel ja das Ziel haben zu wachsen. Und wenn ein solches Unternehmen dann ab zum Beispiel eben 11 Mitarbeitenden die Verpflichtung hat, die Vorgaben des BFSG einzuhalten, dann benötigen sie ja vielleicht im Vorfeld auch Informationen, wie sie das erreichen können, mit welchen technischen Mitteln kann man das Ganze erreichen, welchen technischen Vorgaben sind notwendig, was muss eigentlich alles eingehalten werden, damit ich dann zukünftig das BFSG auch konform ausübe, also meine Dienstleistungen konform ausübe. Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Beratungsauftrag in dem Gesetz da unten drin. Und das macht dann tatsächlich auch wiederum Sinn, weil was keinen Sinn machen würde, wenn jetzt Unternehmen bei uns anrufen und sagen, ja, schönen guten Tag, wir sind die Firma XY und wir sehen uns als Kleinstunternehmen und möchten von Ihnen die Bestätigung haben, dass wir keine Vorschriften der Barrierefreiheit einhalten müssen. Dafür ist sozusagen dieser Beratungsauftrag nicht gedacht.
Wir sind hier im DVWS-Podcast. Den hören viele Menschen, die vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betroffen sind. Diese Menschen finden vielleicht immer mal wieder eine Barriere, die doch noch da ist, obwohl das Gesetz schon gilt und das Unternehmen eigentlich barrierefrei sein müsste. Was genau können diese Menschen tun? Wo können sie sich hinwenden? Wie kann ich eine Barriere melden, ohne mich den ganzen Tag zu frustrieren, weil mal wieder keine Antwort kommt?
Genau. Also das Schöne daran ist, genau diese ganzen Sachen sind in dem Gesetz geregelt. Punkt 1 ist, das ist auch immer unsere Empfehlung, die wir in diesem Bereich aussprechen werden, ist tatsächlich, sprechen Sie einmal mit dem betreffenden Unternehmen, entweder über ein Kontaktformular, rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail, welcher Weg der Kommunikation Ihnen am angenehmsten ist. Diesen Weg direkt einmal wählen. Es gibt ja dann auch eben die Möglichkeit, auf den Websites dort diesen Bereich mit den Barrieren dort auch tatsächlich zu hinterlegen und zu sagen, okay, hier auf eurer Seite haben wir irgendwie folgendes Problem oder Ihr Online-Shop funktioniert in diesem und diesem Bereich nicht. So, das wäre der erste Schritt, den wir immer empfehlen. Da haben Sie aber ja schon vorweggenommen, in der Regel passiert dort vielleicht wenig, es entsteht Frustration, es gibt keine Rückmeldung. Genau dafür gibt es eben jetzt diese Marktüberwachungsbehörde. Jetzt kann ich Ihnen noch nicht sagen, über welche ganzen anderen Kommunikationswege die Marktüberwachungsbehörde zukünftig erreichbar sein wird. Aktuell wäre es so, ich hatte übrigens tatsächlich genau einen solchen Fall letzte Woche, und deswegen passt es an der Stelle ganz gut. Da gibt es eine Verbraucherin, die gesagt hat, okay, ich habe ein Problem mit einer App und was muss ich jetzt eigentlich tun, damit es dieses thematische, für mich wichtige Thema vorangetrieben wird, damit dort eben eine Veränderung vorgenommen wird. Und dann konnte man der Kollegin sagen an der Stelle, bitte wenden Sie sich an die zuständige Marktüberwachungsbehörde und schicken Sie eine Meldung erstmal per E-Mail an die Marktüberwachungsbehörde. Warum? Ab diesem Zeitpunkt wird die Marktüberwachungsbehörde dann aktiv und wird irgendwann mit diesem Unternehmen Kontakt aufnehmen. Und dann beginnen sozusagen diese ganzen juristischen Schritte, die in dem Gesetz mit enthalten sind. Was macht eigentlich so eine Marktüberwachungsbehörde an der Stelle? Die finden dort ab diesem Moment dann statt. Parallel wird sie ja dann darüber informiert, wie dieser Prozess sozusagen vorangeschritten ist. Das sind dann Fristen in dem Gesetz genannt, die sind auch sehr kurzweilig. Also man muss da jetzt nicht jahrelang warten, bis man dann mal eine Rückmeldung bekommt, sondern die Fristen sind relativ flott und kurzweilig. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Unternehmen da sehr genau das sehr genau betrachtet haben und sehr genau unter die Lupe genommen haben, diesen ganzen Bereich. Und parallel kann die Dame dann eben auch noch die Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn dieser ganze Weg nicht zielführend war, entweder sich an die Schlichtungsstelle des Bundes zu wenden, die zukünftig auch zuständig sein wird für Schlichtungsverfahren im Rahmen des BFSG. Das ist ein juristisch niedrigschwelliges Verfahren. Da kann man tatsächlich dann das Unternehmen und die Verbraucherin zusammenbringen, die dort nochmal über dieses Thema sprechen können. Das hilft in der Regel sehr. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesem Schlichtungsverfahren gemacht. Alternativ kann aber eben jetzt auch für die Zukunft dann ein Klageweg beschritten werden. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich ein interessanter Aspekt ist, dass man eben über Verbraucherschutzverbände, als Beispiel der Deutsche Blind- und Sehbehindertenverband, habe ich jetzt gelernt, auch nochmal bei einer Veranstaltung letztens, ist inzwischen auch ein Verbraucherschutzverband. Und da gibt es eben tatsächlich dann die Möglichkeit, über all diese ganzen Wege juristisch auch gegen dieses Problem vorzugehen. Das Einzige, was ich immer aber da sagen möchte, ist Folgendes. Es gibt nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nicht die Verpflichtung, dass eine Website oder ein Produkt dann am Ende auch barrierefrei umgesetzt werden muss. Also das Gesetz endet sozusagen an der Stelle, dass man die Möglichkeit hat, das Gesetz so zu lesen, dass die Dienstleistung nicht mehr angeboten werden kann oder dieses Produkt nicht mehr angeboten werden kann. Aber das Recht darauf zu sagen, dieser Online-Shop muss zukünftig barrierefrei sein, das gibt das Gesetz nicht her. Das ist nochmal eine wichtige Differenzierung, die viele nicht immer sofort erkennen. Das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, ist aber vielleicht reine Juristerei an der Stelle.
Und es gibt Strafen. Wie hoch sind die?
Genau. Die gehen, glaube ich, bis zu, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100.000 Euro Bußgelder. Bei den Bußgeldern ist es aber so, dass die Unternehmen, glaube ich, im Bereich der Bußgelder gar nicht so große Sorgen haben. Und das kenne ich auch aus anderen Bereichen. Ich glaube, der viel, viel größere Aspekt ist der, dass es die Möglichkeit gäbe, dass die Marktüberwachungsbehörde in der Lage ist, nach dem Gesetz diese Dienstleistung oder dieses Produkt vom Markt zu nehmen, beziehungsweise dass man dann sagt, diese Dienstleistung darf nicht mehr angeboten werden. Und das bedeutet in einem Online-Shop was? Das bedeutet, der Online-Shop darf nicht mehr online sein. Und das ist etwas, das merken die Unternehmen sofort. Das ist also ein Bereich, der ganz, ganz spannend ist an der Stelle. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das sozusagen zukünftig sich ausgestaltet, ob dann wirklich mal die Seite von einem großen Unternehmen mal offline genommen wird. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass es bis zu der Ultima Ratio kommt. Es ist aber tatsächlich juristisch möglich.
Sven Niklas heute im DVBS-Podcast. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese ausführlichen Informationen zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich denke, da wird einiges jetzt klarer. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und wir hoffen alle mal zusammen, dass dieses Gesetz seine Wirkung entfalten wird. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns im Podcast waren.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war das Interview zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz mit Sven Niklas von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Die passenden Links dazu zur Marktüberwachungsstelle, zur Bundesfachstelle Barrierefreiheit und zur Schlichtungsstelle BGG gibt's hier in den Shownotes. Soweit der DVBS-Podcast für heute. Mein Name ist Matthias Klaus.